Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Unsere Sommerpause ist vorbei. Hier melden wir uns wieder mit Geistzeit, unserem Podcast. Und wie immer mit an Bord der liebe Thorsten. Hallo Thorsten.
Ja, hallo Andi. Schön wieder im Studio zu sein. Also schon so ein bisschen nach ein paar Entzugserscheinungen und so. Ach, wie lange saßen wir hier? Nicht 6, 7 Wochen, 7, 8 Wochen lang und so? Wird Zeit wieder, ne?
Ja, aber wir haben unser stabiles Podcast Sommerhoch tatsächlich durchgezogen, haben in den vergangenen Wochen ein wenig aufmerksam gemacht auf ein paar gelungene Folgen, von denen wir dachten, da lohnt es sich nochmal die neu zur Aufmerksamkeit zu bringen. Unser Sommer war schön und wir wollen jetzt nicht großartig lange drüber reden, sondern ganz schnell zum Thema kommen. Aber wir haben gesagt, doch trotzdem zwei coole Ereignisse, Erfahrungen. Eins von dir, eins von mir, Thorsten. Was hast du beizusteuern?
Ja, wir sind ja Menschen, man muss Mensch bleiben. Ne? Also ja, wir haben auch wirklich uns erholt und so und haben geurlaubt und waren unterwegs und so. Für mich ein Highlight tatsächlich war eine kleine Reise nach Korinth. Ich war in Korinth auf den Spuren des Apostels Paulus, bin da ganz allein hingefahren. Ich weiß, die Familie kriegt irgendwann, der läuft Blut aus den Ohren, wenn ich sie volltexte und so. Aber ich kann sowas sehr genießen. Also im alten Korinth da überall zu gucken, hier ist die Achse, da ist jener Tempel, da dieser. Da stand Paulus ganz bestimmt. Dann ist er doch hier lang gegangen. Also ich finde sowas richtig geil, da einzutauchen und so. Das macht mir ganz große Freude, durch so alte Ruinen mit biblischem oder sonst Bezug und so, also gerne mal wieder, war ein Sommerhighlight.
Ja, klasse. Ich war 2 Wochen in den einsamen Hügeln der Ardèche, eine Woche ganz alleine und habe dort eine Spiritualität des Gartens und Gärtnerns geschrieben, daran gearbeitet, bis das mir auffiel, ich sitze gerade in einem wunderschönen Garten, das ist ein großes Anwesen von Freunden und das war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Und noch krasser war, als wir dann eben in der 2. Woche eine riesige Steineiche gefällt haben, um Platz zu schaffen für die neuen Olivenbäume. Da habe ich mir also echt auch die Hände schmutzig gemacht und 2,5 Tage bis zur Ermüdung und Ermattung körperlich gearbeitet. Und ich glaube, das hat meine Spiritualität, meine Theologie des Gartens nachhaltig verändert. Das war eine Erfahrung von Theologie, wie ich sie mir wünsche. Ne? Also geerdet, sowas Ganzheitliches, nicht nur Bücher, Nachdenken und Kopf, sondern es auch machen und konkret erfahren. Bleibt mir für mich ganz persönlich sicherlich noch lange in Erinnerung und hat mir viel Glück und Freude bereitet, mich selber so zu erleben. Ne?
Sehr schön.
Ja, hey Thorsten, es ist viel in dieser Welt passiert. Wollen wir nicht drüber reden, aber über eins wollen wir heute reden.
Ja.
Die 5. Staffel von The Chosen ist raus auf Netflix. Du hast sie schon geguckt. Ich bin nicht hinterhergekommen. Das muss ich hier sofort zugeben. Ich habe alles gegeben, um im Endspurt so viel wie möglich von The Chosen zu gucken. Das haben wir als Anlass genommen und haben gesagt, darüber müssen wir reden. Passt ganz gut. Wir haben ja ein Jesus-Dossier gemacht auf unserer Homepage bei fokustheologie.ch und das war jetzt die Gelegenheit, wo wir sagten, cooler Start für uns. Den Start der 5. Staffel nehmen wir als Start für unsere Herbstsaison bei Geistzeit. Du hast schon vorgelegt mit einem tollen Überblick. Echte Leseempfehlung auf fokustheologie.ch. Ein Überblick über alle die wichtigsten Jesusfilme der letzten Jahrzehnte. Ne? Und das ist heute unser Thema. Und wir haben uns vorbereitet. Wir haben eben diese Episoden gesuchtet und wir haben gestern noch mit dem Leiter von The Chosen Deutschland, mit Lukas Furch, auch gezoomt, interessantes Gespräch geführt. Und er meinte, dass mit der 5. Staffel vermutlich die 1-Milliarde-Grenze geknackt wird. Also 1 Milliarde Personen werden mehr oder weniger The Chosen angeschaut haben. Wir fragen uns, was ist da los? Was ist das Besondere an einer 7 Staffel langen Serie über Jesus? Wieso werden anscheinend so viele Menschen davon berührt? Und auch, was hat das für eine Bedeutung für den Glauben an Jesus von Nazareth als Christus, in dem Gott sich auf einzigartige Weise enthüllt hat? Wir haben uns Folgendes gedacht, eigentlich der Klassiker, wie wir das immer machen, wenn wir so ein Thema aufgreifen. Jetzt geben wir erstmal einen Überblick über The Chosen und dann haben wir euch ja gefragt nach Reaktionen. Kennt ihr es? Wie findet ihr es? Da sind wir schon mal sehr, sehr dankbar an euch alle, ihr lieben ZuhörerInnen. Da sind einige Reaktionen reingekommen über Facebook und Instagram. Die werden wir ein bisschen clustern und werden dann auch darauf eingehen, auf positive, auf negative Kritik und dann am Abschluss, hey, was bleibt, was nehmen wir mit, auch in die Zukunft unseres eigenen Glaubens, in die Zukunft von Glaube und Kirche in unserer Zeit. Thorsten, magst du mal beginnen? Worum geht es in The Chosen?
Ja, The Chosen ist eine Serie über Jesus. So, sie steht damit in einer Geschichte. Jesus auf der Leinwand, habe ich zugeschrieben und so. Seit es Stummfilme gibt, ist Jesus auf der Leinwand. Insofern ist es konsequent. Ne? Irgendwann hat man gesagt, jetzt gibt's Farbfilme. Wir müssen das nochmal machen. Jetzt reden die Leute. Jetzt ist es so. Also natürlich, dass gerade der christliche Glaube ist die medienfreundliche Religion schlechthin. Niemand hat in der Religionsgründung so intensiv und so viele Medien genutzt, ja, wie die frühe Christenheit. Reformation wäre ohne Medienrevolution gar nicht vorstellbar. Also nichts ist normaler, als dass Medienrevolutionen auch das christliche Universum mit hineinziehen. Das ist die erste große Serie über Jesus, wirklich zum Binge-Watchen. Und die gibt's auf Netflix und die gibt's auf Amazon Prime. Gab vorher auch kleine Serien so, aber wirklich im großen Stil und auch von der Qualität her. So, das ist das Besondere dabei. Das Projekt läuft jetzt so seit 8 Jahren insgesamt. Da gehört der Vorlauf dazu. Seit 5 Jahren laufen jetzt die einzelnen Staffeln auf vielen Kanälen. Was weiß man darüber? Was muss man darüber wissen? Der maßgebliche Leiter des Projekts ist Dallas Jenkins. Manche sagen jetzt vielleicht, den Namen habe ich schon mal gehört, Jenkins. Das ist ein bisschen interessant. Dallas Jenkins ist der Sohn von Jerry B. Jenkins. So, jetzt lege ich erstmal eine falsche Fährte oder eine schwierige Fährte vielleicht auch. Jerry B. Jenkins ist Co-Autor der Endzeitserie Left Behind, auf Deutsch Finale, mit Tim LaHaye zusammengeschrieben. Das ist jetzt nicht nur so eine Romanreihe, es ist eine der meistverkauften Romanreihen überhaupt. 70, 80 Millionen sind die Schätzung. Es ist eine apokalyptische Endzeit-Romanreihe mit extrem schwierigen politischen Background. So, das muss man wirklich dazu wissen. Das ist sehr schwierig. Wenn man sich das näher anschaut, Tim LaHaye. Tim LaHaye war das Mastermind dieser dispensationalistischen, antiliberalen, anti-westlichen Romanreihe, die für ultrakonservative, rechte, fundamentalistische Kreise wirklich so ein Riesenerfolg gewesen ist. Jerry B. Jenkins ist ein sehr geübter, professioneller Autor, der konnte sich darauf einstellen. Er selbst steht offensichtlich gar nicht so in diesem Lager. Er selbst hat auch die Autobiografie von Billy Graham, Just As I Am, geschrieben. Das klingt jetzt so komisch, aber ist die Realität. Er hat aber lange mit Billy Graham zusammen verbracht. Billy Graham hat ihn gebrieft, er hat da lange gewohnt und so. Und Jerry B. Jenkins ist in der Tat wahrscheinlich mehr so ein Anhänger dieses ja älteren evangelikalen Strangs, der gar nicht so christlich-nationalistisch rechts verrückt war, wie der späte Billy Graham eigentlich jemand war, der wollte Leute für Jesus gewinnen. So, Punkt. In diesem Sinne muss man jetzt eben, kann man sich wieder beruhigen. Dallas Jenkins kommt nicht aus einem komplett verrückten Background. Er kommt aus, ja, irgendwie so einer evangelikalen Mitte. Er selbst hat angefangen im Filmgeschäft. So, und er wollte ursprünglich alles machen außer christliche Filme, weil er den sehr verständlichen Eindruck hatte, christliche Filme sind peinlich schlecht oder beides. Wenn man die 70er, 80er, 90er Jahre durchlitten hat, sollte man das komplett verstehen. Und das wollte er nicht. Er wollte bei den Profis lernen. In Hollywood, er wollte Karriere machen. Er war gläubig. Er wollte auch seinen Glauben einfließen lassen. Aber wirklich, Substanz, Qualität, bitteschön. So, und er war auf dem Sprung. Er hatte sein erstes großes eigenes Filmprojekt und ist gescheitert. So, hat einen Film gedreht und der lief nicht, er lief gar nicht und das ist so ein bisschen das Problem. Auf dem Weg nach oben darfst du nicht gegen die Wand fahren. Wenn du mal einen Bestseller hattest, dann darfst du auch mal eine Pleite haben. Aber wenn du auf dem Weg nach oben eine Pleite hast, du kommst gar nicht oben an. Hollywood ist knallhart, das ist das Ding. Also er war broken und hat gestruggelt und wie die das immer so sagen. Hat dann eine geistliche Erfahrung gemacht, dass Gott ihn, so sagt er, schon beruft, na jetzt doch Christen. Filme zu machen, aber christliche Filme, die vom Niveau, vom Anspruch, von der Qualität in jeder Hinsicht, Schauspiel, Drehbuch, Storytelling und so weiter, die nicht peinlich sind. So, und das hat er gemacht. Er hat dann diese Idee gehabt, Jesus muss auf die Leinwand. Er hat das Story-Script entworfen für eine Jesus-Serie mit dem Namen The Chosen. Was war die Grundidee? Die Grundidee war, natürlich steht Jesus im Zentrum der Serie, aber Jesus beruft Leute. Er beruft Menschen in seine Nähe und der Titel The Chosen bezieht sich nicht auf Jesus als der Auserwählte wie bei Matrix oder Harry Potter. Nein, es geht um die Erwählten. Es geht um die vielen Erwählten und die Serie zeigt Jesus aus dem Blickwinkel von Maria, von Matthäus, von Petrus, von Johannes, von den ganzen Jüngern. So, und Storytelling hat stark investiert. Die biblischen Geschichten, ja, immer wieder sehr originalgetreu möglichst zu zeigen und sie einzubetten in fiktive Lebensgeschichten der Menschen, die in der Bibel vorkommen. Er hat sich damit lauter Profis umgeben, also die Leute, die die Kamera in der Hand haben, die den Schnitt machen, die Musik, die auch Co-Autoren sind. Es sind alles Profis, die SchauspielerInnen natürlich auch. Was ich witzig finde, unter den SchauspielerInnen ist genau keiner, der als evangelikal bekannt ist. Es sind einige gläubige Katholiken dabei. Jesus zum Beispiel kann ja auch nicht schaden. Aber schon seine Mutter ist Atheistin. Maria Magdalena ist offenbar liberale, linke Christin. Matthäus hat einen hinduistischen Background. Mehrere haben jüdischen oder Hindu oder Sikh Background. Es ist wirklich ein professionelles Team, sehr breit, sehr bunt aufgestellt. Die Grundidee ist evangelikal, Jesus auf die Bühne und schon so Jesus, der Sohn Gottes und Erlöser. Und er hatte für sich die Idee, also ich mache keine Kompromisse bei der Qualität. Ich mache aber auch keine bei meiner Idee, bei meiner biblisch begründeten evangelikalen Sicht auf Jesus. Kein Studium soll mir da reinquatschen. Er hatte dann Leute, die ihn begleitet haben, unter anderem Mormonen, ist inzwischen aber auch Geschichte. Man kann die ganze Schnappatmung wieder weglassen, ist alles egal, war Geschichte. So, und er hat gesagt, ich will selbstständig sein, kein Geldgeber soll mir sagen, hier sind die nächsten 10 Millionen, aber bitte nächste Folge so und so und so. Klar, nein, das mache ich nicht. Ich will meiner Vision folgen. Seine Idee war, ich werbe dafür, das sind meine Werte, das ist meine Vision, so soll es aussehen. Crowdfunding. Von Anfang an hat er gesagt, ich will unabhängig sein von Hollywood, vom Markt, von Amazon. Keiner quatscht mir rein. Jeder soll wissen, wofür ich stehe. Und durch Spendengelder von Gläubigen, von Interessierten, von Fans soll das Ganze finanziert werden. Das haben sie so erfolgreich gemacht, dass es das größte und erfolgreichste Crowdfunding-finanzierte Serienprojekt aller Zeiten ist. So, the rest is history. Die erste Staffel schlug sehr stark ein. USA, Deutschland, weltweit schlug sie sehr stark ein. So sehr zum Beispiel, dass die Staffel 1 in Deutschland, ein gar nicht so evangelikales Land, auf Platz 1 der meistverkauften DVDs des ganzen Jahres war, 2021. Alles andere überholt. Seither ist The Chosen nicht mehr nur irgendwie so eine App, nicht mehr nur irgendwie ein Programmkino von fromme Gemeinde XY, hast du nicht gesehen, sondern ja, jetzt aktuell auf Netflix. Prime, Amazon, Netflix bieten sich da manchmal gegenseitig in Konkurrenz, wer es kriegt, weil es schlicht erfolgreich ist. So, 5. Staffel ist raus. 6. Staffel wird gerade gedreht, ist, glaube ich, fast abgedreht, dürfte nächstes Jahr zu Ostern kommen. Kleiner Spoiler, in der nächsten Folge wird Jesus sterben. Das wird so sein, da kann man nichts dran ändern. Aber keine Angst, es kommt noch eine andere Story und Happy End ist, glaube ich, auch ziemlich safe. Ne? Ansonsten, viele Überraschungen sind natürlich garantiert, weil, wie gesagt, die ganzen Drumherum-Geschichten einfach natürlich fiktiv sind, das ist völlig klar. Die machen diese Geschichte so, ja, lebensecht und eben auch so als Serie funktionstüchtig.
Ja, ja. Das gestern im Gespräch mit Lukas Furcht kam der Gedanke eben auch auf, wie wird sich das Ganze vielleicht weiterentwickeln? Und ich dachte, wenn man, was wir vielleicht nochmal anhand einiger Beispiele vielleicht konkret demonstrieren könnten, wie The Chosen funktioniert, weil wenn sich das so weiterentwickelt, ist es durchaus denkbar, dass ein ganzes The Chosen Universe entsteht. Und das bedeutet, dass man nicht nur jetzt die Geschichte Jesu so erzählt, aus dem Blickwinkel der Leute, wie haben die Leute damals Jesus erlebt, sondern dass man das dann so weiterführt, dass man zu den einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten jeweils auch nochmal einzelne Geschichte, also einzelne Drehbücher schreibt, Teile ihres Lebens oder ihre Geschichte dann eben auch nochmal auf die Leinwand bringt und das Ganze dann eben so zusammenspielen lässt, dass ein riesiges Universum an unterschiedlichen Geschichten entsteht, die sich natürlich alle in der Jesus-Geschichte dann miteinander verflechten, sich ineinander verstricken und auch da zusammenlaufen, weil das macht The Chosen eigentlich jetzt schon. Wir haben relativ wenig Informationen aus der Bibel über so Personen wie Matthäus als Zöllner oder über so Personen wie Nikodemus und so weiter. Und was The Chosen eben macht, sie entwickeln um diese Personen herum eine ganz eigene Geschichte. Deswegen ist es auch nicht jetzt einfach so ein historisches Drama oder so, sondern es ist in gewisser Weise historische Fiktion. Und die wird aber dann so bibelnah, also so nah an die Geschichten, wie wir sie in der Bibel finden, immer wieder herangeführt, dass du immer wieder so, also ich habe immer wieder so den Effekt, am Anfang hast du so ein paar Momente, wo du nicht so ganz genau weißt, ist das jetzt Matthäus, ne, und so, und ja, das ist total interessant. Er hat autistische Züge. Es wird gezeigt, wie er lebt, wie er gehasst wird von seinesgleichen, wie er mit den Römern kooperiert, wie er auch leidet an dieser Situation. Und das zieht sich gerade so in der ersten Staffel, zieht sich das über viele Episoden hinweg, bis das dann eben der Moment kommt und du merkst, okay, und jetzt kommen diese Geschichten, kommen sie zusammen. Und wenn du es ein oder zweimal erlebt hast, wartest du förmlich auf den Moment, okay, wann macht der jetzt Klick oder wann macht die jetzt Klick mit Jesus und wie ist das? Und ich finde das echt interessant. Ich finde das sehr gelungen. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Plastizität. Es gibt dem Ganzen auch eine Plausibilität. Und an manchen Stellen ist es richtig interessant zuzugucken, wie viel Mühe die sich gegeben haben, das alles zu eruieren, nachzuforschen und auch einigermaßen zeitgeschichtlich angemessen auch darzustellen. Das ist eine der Besonderheiten dieser Serie.
Ja, und es ist ja auch die Herausforderung, ne? Also es gibt ja viele Jesus-Filme. Seien wir ehrlich, spannend sind die fast alle nicht. Nur die Mutigen sind spannend, ne? Wie Letzte Versuchung oder so. Lesen Evangelium. Jesus hält große Reden. Keiner kapiert ein Wort. Irgendwann hassen sie ihn. Sie töten ihn. Oh wait, doch nicht. Also wo ist die Spannung? Vor allem, wenn du das Ende weißt. Ne? Das ist ein schwerer Stoff, ne? Und das so zu machen, und das ist doch der Job. Wenn du einen Film, eine Serie machst, solltest du einen Film oder eine Serie machen und nicht irgendwie eine gefilmte Predigt oder so oder gar eine Lesung mit Bildern. Das braucht kein Mensch, ne? Und die Spannungseffekte entstehen durch die ganzen Hintergrundgeschichten, wo völlig klar ist, es ist fiktiv. So zum Beispiel Matthäus und Simon Petrus. So, wir kennen sie. Im Neuen Testament haben sie natürlich nichts miteinander zu tun. Also Matthäus ist ja eigentlich fast ein Non-Charakter. Er kommt als Zöllner mal im Matthäus-Evangelium vor. Kein Mensch wird den dafür wichtig halten oder so. So in The Chosen ist Simon ein Fischer mit Problemen, mit Geldproblemen. Er hat Stress, er hat Not, Schulden und so. Und wer quält ihn? Ja, römische Besatzung, römische Oberschrift. Und die Römer aber haben ihre Kollaborateure haben Juden gefunden, die im Grunde die Drecksarbeit übernehmen, andere Juden auszubeuten. Eben Matthäus. So, und wir kriegen das ganze Drama der Zöllner-Existenz mit. Es sind Menschen, die werden gekauft, sie verkaufen sich, sie machen Geld, sie kriegen Kohle, sie haben Gaben. Matthäus mit autistischen Zügen gezeichnet, großartig geschauspielert, finde ich, lässt sich eben auch bezahlen und benutzen von der römischen Besatzung, Juden auszupressen, unter anderem eben diesen Simon, so, und für ihn steht spitz auf Knopf, ne? Weil wenn er jetzt nicht an Geld kommt, dann ist es zu spät. So, dadurch entsteht Spannung. So, und dadurch ist die Begegnung mit Jesus eben auch tatsächlich eine Erlösung. Der große Fischzug von Andreas und Simon, man kennt das, ne? Normal wird man denken, jetzt habe ich viele Fische, was soll ich damit? Ich kann die nicht essen. Wer kauft mir das denn ab? Sind alle arm hier und so, ne? Aber dass es ihn aus einer wirtschaftlichen totalen Krise rettet, ist natürlich erfunden. Macht das Ganze aber wirklich auch spannend und interessant, ja, und kann die großen Emotionen eben auch erklären.
Und da wird es eben spannend, ne? Weil die Römer drängen da drauf und sagen, okay, jetzt krallen wir den uns, der hat seine Steuern nicht bezahlt, der ist bei uns wirklich ganz, ganz tief in der Schuld drin. Und dann macht der urplötzlich einen Fischfang und dann schnallst du auch erst, wie viel ist der wert, dann wird das verkauft und urplötzlich steht all das, was zurück zu bezahlen ist, da. Und Matthäus kriegt das natürlich alles hautnah mit und macht da eben eine erste Begegnung mit diesem Mann am See Genezareth, der anscheinend dafür gesorgt hat, dass der urplötzlich zur unmöglichen Tageszeit irgendwelche Fische in die Netze gegangen sind. Und was ich auch interessant finde an dieser Stelle, um das deutlich zu machen, total berührend, es zeigt sich eben dann aufgrund seines Autismus war der Matthäus schon immer einer, der blöd angeguckt worden ist. Das war schon immer ein Außenseiter, der irgendwie, ja, so verschroben und was weiß ich. Und dass der dann auch einer in der Gesellschaft wird, dass er diese besondere Rolle zwischen der römischen Besatzungsmacht und seinem eigenen Volk einnimmt und diese Außenseiterexistenz so weiterführt und dass er daran aber auch fast kaputt geht, was das für seine Beziehung zu seinen Eltern bedeutet und so weiter und so fort. Ja. Also wirklich großartig gemacht.
Genau, und ich will jetzt nicht zu schlimm spoilern, dich auch nicht, ne? Aber es ist jetzt so. Also ja, Matthäus und Petrus haben eine Geschichte. Und Matthäus ist einfach, der ist kein Menschenmensch. Es fällt ihm schwer. So, und es ist nicht so Staffel 1, dass er zu Simon geht und sagt dir übrigens, ich habe dich behandelt wie Dreck und es tut mir so leid, vergib mir. Nee, macht er gar nicht, ne? Der läuft einfach mit Jesus mit. Und Simon ist aber auch so ein harter Kerl, der trägt dem das nach. Das zieht sich über Staffeln.
Ja, ja.
Das ist eine Geschichte. Ja, da ist Spannung drin und ich spoilere nicht das Ende. Ihr ahnt es vielleicht. Aber es dauert und es wird wirklich geschickt in die Länge gezogen. Wie kommen die beiden zusammen und kriegen die doch mal einen Draht zueinander?
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir an der Stelle sagen, ja, da haben wir den Leuten mal so jetzt und auch uns selbst so einen ersten Überblick verschafft, was ist das Thema, worum geht's, was ist das Besondere. Vielleicht doch noch ganz kurz, Thorsten, dass wir gemeinsam überlegen, also das kann schon wesentlich mehr als ein Kinofilm und wir haben hier jetzt ja viele Phänomene, die wir ja, also du und ich und viele andere ja auch feiern und das ist der Grund, warum wir überhaupt Staffeln, also große Serien gucken und stundenlang das machen, weil dieses Format von Storytelling und diese Serienformate eben tatsächlich die Zeit geben, was haben wir insgesamt bei den 7 Staffeln, die geplant sind. Wenn du das alles guckst, verbringst du 50 bis 60 Stunden ungefähr damit. Und da bekommt man natürlich sehr viel Zeit, auch die Story zu entwickeln, in die einzelnen Charaktere einzuführen. Und was ich eben da auch selber an mir beobachtet habe, dass wenn du dem folgst, jetzt gerade auch, weil der Titel ja The Chosen ist und er bezieht sich nicht auf Jesus, sondern er bezieht sich auf alle die, die von Jesus gerufen werden und natürlich in Klammern alle die, die sich nach diesem Jüngeren und Jüngerkreis da in den letzten 2000 Jahren haben rufen lassen. Es entsteht gerade ja so diese Identifikationsfläche, dass du, also ich überlege da immer mal wieder, ja, wem ähnel ich denn jetzt?
Ne? Ja.
Und was fände ich denn jetzt irgendwie wünschenswert, weil es die ganze Palette wird ja dargestellt. Das finde ich ist eben nicht nur der Charme jetzt dadurch, dass es sich um Jesus handelt, sondern das ist insgesamt ja der Charme von solchen Serien, dass du anfängst und in gewisser Weise mit denen so ein bisschen mitlebst, so eine kleine Geschichte mit denen teilst.
Genau. Ja, und also ich guck selbst, ich würde jetzt mal sagen, eine Serienfolge pro Tag irgendwas. Ich gehe nicht mal mehr einmal pro Monat ins Kino, weil man wird ehrlich gesagt auch daran gewöhnt, ne, Persönlichkeitsentwicklung in super Slow Motion zu haben. So, und diese präzise, gehaltvolle Langsamkeit, die wir kennen von Breaking Bad, von Game of Thrones, von Lost, wo du in 50 oder 100 Stunden mit Charakteren ganze Weltreisen durch das Universum des Menschlichen vollziehst. Kein Film bietet dir das. Und denk doch zurück an die Jesus-Filme, die es alle so gab. Da hast du einen Jesus und in den Guten reicht's noch für einen starken Judas oder eine starke Maria oder so. Der Rest ist so eine weiße Wand von Leuten, die da in Gardinen rumlaufen und ehrfürchtig gucken. Kannst alle vergessen. Du kannst die ganzen Namen, kannst dir gar nicht merken. Das ist eine Riesenchance. Ne? Du wirst da mit Thaddäus und Philippus und Simon de Zelot vertraut. Da weißt du ja oft gar nicht auswendig oder so. Mhm. Das ist einfach wirklich stark und du siehst eben auch Wandlung. Du hast wirklich die Frage, wie wird aus diesem Heißblut Petrus, ja, wird er irgendwann mal staatstragend? Wie soll das werden? Ne? In 60 Stunden hast du eine Chance, da was zu machen.
Ja, ja. Lass uns rübergehen zu, dass wir mal das jetzt so von der Beschreibung wegkommen und schon eher so mal einen Blick drauf werfen, wo wir uns fragen, was ist da eigentlich jetzt wirklich gelungen, auch im Hinblick auf theologische Überlegungen, im Hinblick auf den Glauben an Jesus von Nazareth als Christus, was ist weniger gelungen? Mhm. Wir haben einiges an Kommentaren bekommen. Wenn ich das clustern würde, natürlich völlig klar, also es reicht von, ich habe mir das erst gar nicht angeguckt, als ich gesehen habe, wer da dahinter steckt, du hast es schon genannt, manche kriegen Schnappatmung, weil da irgendwie Mormonen hinterstecken, manche kriegen Schnappatmung, keine Ahnung, was weiß ich, aus welchen Gründen, also das war so das eine Ende der Kritik, das andere Ende der Kritik, Leute sagen, das berührt mich, ich sitze mit Tränen davor und das ist echt toll, das ist total gelungen. Und zwischen dem Ganzen haben wir meines Erachtens durchaus ganz viele der Themen, wo man drüber streiten kann, was man gut und gelungen finden kann oder eben auch gar nicht. Ne? Mhm. Und da haben wir jetzt gesagt, wir nehmen uns mal ein paar dieser Themen vor und knüpfen da an, auch an die Kommentare, die wir bekommen haben. Das eine hast du schon angedeutet, wenn man sich mal den Cast anschaut, bunt, vielfältig. Das ist jetzt nicht irgendwie, das sind Schauspielerinnen und Schauspieler, das ist richtig gut durchsetzt. Mhm. Also das Thema Diversität spielt da durchaus eine Rolle.
Genau, also Jesus ist nicht blond und er war oft blond. Und auch sonst ist keiner blond und blauäugig und weiß, du hast ein mediterranes Spektrum. Das reicht von Ostafrika bis Süditalien. Ne? Das ist das Spektrum, was du einfach hast. Es ist ein realistisches Spektrum, glaube ich, würde ich so sagen. Am Ende des Tages weiß es ja auch wirklich keiner 1000%. Aber dass Jesus nicht blond und blauäugig war, das darf man wissen und ansonsten so ungefähr. Und sie haben wirklich auch People of Color drin, auch in den engeren Jüngerkreis. Die Serie ist Gott sei Dank noch ein Kind der 2010er Jahre, als Diversity noch ein moralischer Wert war, den auch Evangelikale verstanden haben. Ne? Ich glaube, das könnte in der aktuellen MAGA US-Christenheit gar nicht mehr so konzipiert werden. Gott sei Dank ist so spät. Die sind alle mit dabei, finde ich super. Tama läuft da mit und so, das finde ich ganz schön. So, Diversity ist aber in einem viel tieferen und stärkeren Sinne zur Geltung gebracht worden, also Römer. Ja, jetzt wird wirklich deutlich in dieser Serie, was Besatzungszeit bedeutet, was dieser römische Quasi-Kolonialismus ist, welche ausbeuterische, bösartige Gewalt auch dieses Imperium Romanum ist. Und so, du hast die Schurkenrömer, du hast aber eben auch diese ganzen ambivalenten und positiven Charaktere. Also der Hauptmann von Kapernaum, der kommt da nicht mal nur für 8 Verse reingeschneit. Es ist eine lange Story. So, du hast ihn erst als jemand, der die Leute ausbeutet, der fies ist und so. Dann sieht er Jesus, ist ein bisschen genervt. Du hast eine lange Entwicklungsgeschichte. Bis zu seiner Bekehrung, irgendwie kann man das ja so nennen, bis Jesus selbst sagt, holla die Waldfee, solchen Glauben habe ich bisher noch nicht erlebt und so. Das ist eine schöne Geschichte. So, es gibt, ich habe ein tiefes Gefühl, wer der Hauptmann unterm Kreuz werden will, sage ich jetzt aber nicht. Ich sag's nicht, ne? Aber eigentlich bin ich mir sicher, wer es werden will. Aber auch das ist vorbereitet, du siehst es. Und du hast Pontius Pilatus und seine Frau, du hast ein breites römisches Spektrum von Arschlöchern und Ausbeutern, nachdenklichen Leuten und Leute, die das Herz auf dem rechten Fleck haben. Du hast dasselbe ja für die ganzen jüdischen Menschen. So, du hast eben Gott sei Dank nicht irgendwie Lichtgestalt Jesus schreitet mit seinem blonden Haar durch die Finsterwelt der jüdischen Fanatiker. Nein, du hast Leute, die sind echt auch blöd und sie hassen Jesus und sie haben doofe Gedanken im Kopf. Nur du hast das ganze Spektrum, ne, von Lieben und Nachdenken. Denklichen, gemischten und ambivalenten jüdischen Figuren. Von Staffel 1 her ist Nikodemus dabei.
Ja, mein Favorite.
Der spielt das super und er spielt diese Zerrissenheit. Er merkt, an diesem Jesus ist verflixt viel dran. Und er hat aber ein ganzes Leben, was ihn darauf nicht vorbereitet hat.
Ja.
Und das wird spürbar gemacht und jetzt natürlich auch Staffel 5. Natürlich spielt er eine große Rolle. Das wird bis zum Ende so bleiben. Wir wissen es, die Evangelien spoilern uns ja so schlimm. Es ist eine große Stärke, dass du auf allen Ebenen siehst, im Volk, im Hohen Rat, bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, du hast die Bösartigen, du hast die Gutherzigen und du hast die Zerrissenen, die wirklich strugglen und sich irgendwann so oder anders entscheiden. Das gab's noch nie, das ist großartig und das muss man einfach mal feiern, finde ich.
In einer ähnlichen Weise finde ich es ein wenig auch eine Einführung in das Judentum. Es wird sehr deutlich, dass das um Jesus herum eine jüdische Bewegung gewesen ist. Wir werden gleich da nochmal drauf kommen. Bestimmte Dinge sind vielleicht nicht ganz zeitgemäß, dass man sie in die Serie hineingebracht hat. Da wissen wir heute, das war damals noch nicht so, das war damals anders, aber insgesamt muss man echt sagen, es wird deutlich, dass wir es hier mit Menschen haben, die zum Beispiel sich bewegen im Rhythmus der jüdischen Feste. Es wird immer wieder klar gemacht, wie stark der Schabbat zum Kraftzentrum, zum familiären, zum kulturellen Zentrum damals gehört. Wir haben ich glaube, mehr oder weniger die ganzen jüdischen, die großen jüdischen Feste, wo deutlich wird, in diesem Kontext, eingebettet in diese Religiosität, finden die ganzen Geschichten statt. Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger kommen aus dem heraus. Das finde ich, ich finde es geradezu lehrhaft. Also man kann da viel lernen, wenn man sich da von da ausgehend auch ein bisschen nochmal vertieft mit, ja, was sind das jetzt jeweils für Feste? Da kann man ja noch viel, viel mehr dann herausfinden. Finde ich auch etwas, was eine echte Stärke dieser Serie ist.
Genau, und da haben sie wirklich auch Erwachsenenbildungsethos entwickelt. Also es wird nicht nur gezeigt, die gehen das dann feiern und lassen wir mal, ne, da werden halbe Folgen für verwandt, zu zeigen, wie feiert Jesus mit seinen Jüngern Chanukka. So, und dann wird die ganze Geschichte erzählt, das wird aufgeführt, die feiern das richtig. Laubhüttenfest, also das wird vorbereitet, das wird gefeiert. Purimfest, Rosh Hashanah, Neujahrsfest. Das ist schon große Klasse. Ne? Es wird ernst genommen. Also es ist nicht nur so ein Hintergrund, der mal zugegeben wird. Ja, und er war auch Jude. Aber eigentlich war er ganz anders. Nee, er ist Jude. Punkt. So, und er lebt das und er feiert das. Und es ist seine Feste und es ist seine Frömmigkeit. Es wird ganz viel, wir würden sagen, liturgisch gebetet. Also es werden Psalmen gebetet, Psalmen im Wechsel, Sprechgesang. Du hast da keine evangelikalen Gebetsgemeinschaften oder so. Das gab's gar nicht damals und so. Du hast einfach eine Frömmigkeit, die so gut es geht, sich daran robbt. Jetzt haben wir alle das Problem natürlich, wir wissen über diese Zeit Jesu ja gar nicht so viel. Wir wissen viel mehr über das rabbinische Judentum und die Serie gönnt es sich einfach, ein bisschen anachronistisch Traditionen, die später oder sogar viel später sind, eben einfach einzutragen in die Zeit Jesu, dann wissen wir wenigstens, wie jüdisch aussah. Alles verziehen, alles erlaubt. Ich finde es komplett legitim. Du siehst, es war jüdische Beratung dabei und wenn du Jesus als Jude zeigen willst, dann kannst du auch nicht erfinden, wie es vielleicht in seiner Zeit war. Dann nimm doch ruhig alte jüdische Traditionen, auch wenn die vielleicht noch gar nicht zur Zeit Jesu existierten. Also ich finde es eine absolut okaye Entscheidung, die etwas Wesentliches zeigt. Es haben auch viele Rückmeldungen wirklich gelobt. So, und du kannst dir immer noch mehr wünschen, das ist ja völlig klar. Aber ich glaube, so viel gab es halt auch noch nie. Das ist schon wirklich stark.
Genauso die Einbettung. Jesus, das ist nicht einfach so einer, der da mehr oder weniger als Lonely Cowboy durch die Lande zieht und schleift noch ein paar Leute mit, sondern das ist ein ganzes Netzwerk von Menschen, die da finanzielle Unterstützung gönnen, die Gastfreundschaft gewähren, die einfach mitgehen. Und je größer diese Gruppe wird, desto faszinierender ist sie auch. Diese Gruppe zieht Menschen an, da entsteht eine Dynamik, diese Gemeinschaft wächst, sie erscheint den Menschen attraktiv in der damaligen Zeit. Also sehr, sehr einladend. Es geht hier wirklich um so tolle Themen wie Zugehörigkeit. Menschen erleben sich in einer einzigartigen Weise geborgen in dieser Gemeinschaft. Sie werden ermächtigt, sie entdecken ihre Gaben und ihre Fähigkeiten. Ja, gerade um nochmal zurückzukommen auf Matthäus, auch er mit seiner Korrektheit, mit seinen Zahlen und so weiter, auch er findet einen neuen Platz an diesem Ort und kann seine enormen Fähigkeiten einbringen. Das ist auch ein echtes Plus in dieser Darstellung.
Genau, absolut. Und Leute, die wir jetzt kennen, wie zum Beispiel Maria, Martha, Lazarus, ne, die haben ihre großen Bibelgeschichten. Und diese Bibelgeschichten werden aber eingebettet in, ja, lange Freundschaft, ne? Und da kommst du immer wieder mal hin, da machst du Pause, da können sich alle mal erholen und so. So oder auch Informationen, die wir aus Einzelversen wissen. Lukas Evangelium, Jesus wurde von Frauen finanziell gefördert, Frauen mit Vermögen. Johanna spielt eine Riesenrolle, ne? Und das wird richtig inszeniert, so die kriechen darum, ein bisschen Hunger, alles ein bisschen wirtschaftlich schlecht und so. Und ein Bote kommt an von Johanna, hat eine ganze Kiste bei, mit Sachen, mit Stoffen, mit Geld, richtig viel Kohle, Judas gehen die Augen über oder so. Aber es stimmt, ne? Und es wird mal anschaulich gemacht, dass es diese Unterstützungsnetzwerke gab, auch wirklich vermögende Frauen, aber eben auch Leute wie Zebedäus, wie Lazarus, ne? Männer, die im Hintergrund gesagt haben, ich unterstütze das voll und ich organisiere euch mal hier auch einen Aufenthalt und hier könnt ihr mal euch ausruhen und so. Das ist realistisch und Jesus ist eben, ja, es ist eingebettet in der Bewegung. Was ein bisschen verrückt ist, die Serie ist deswegen auch kritisiert worden. Zum Beispiel gibt's die Geschichte Bergpredigt, wird groß inszeniert und Jesus plant das mit Matthäus akribisch. Und er sagt, Matthäus, guck mal, das ist so der Plan, du schreibst mit, ne? Aber irgendwie bin ich noch nicht sicher, ist das so genug, ne? Matthäus sagt, ja, vielleicht ist es auch schon zu viel und sie überlegen und so, ne? Und Jesus sagt, was findest du am besten? Und er meint, ja, also, ich weiß auch nicht, wie wär's eigentlich, also Seligpreisung, können wir die nicht auf die Eins tun? Das ist irgendwie der beste Anfang ever. Jesus sagt, Ja, stimmt. Ja, gute Idee. Und so. Also er nimmt die Leute mit hinein. Jetzt gab's ernsthaft Kritiken, ich habe es gelesen und mich fremdgeschämt, die sagen, der Sohn Gottes hätte es niemals nötig gehabt, dass ihn da irgendwer unterstützt und so. Da warum spielen da Menschen so eine große Rolle? Also ich meine, die Wahrheit ist ja, Matthäus hat die ganze Bergpredigt geschrieben. Punkt. Also, es gibt keine Bergpredigt bei Markus, gibt's nicht bei Lukas, gibt's nicht bei Johannes. Matthäus ist in der Tat das Brain, was diese Rede entworfen hat aus Jesus' Überlieferung, aus Sondergut. Das ist die Eigenart des Matthäus-Evangeliums. So, Punkt. Und dass das so ein bisschen auch reingeschmuggelt wird in die Serie, ist historisch absolut akkurat. Und Jesus ist eben nicht ein solcher Herr gewesen, der alle komplett in den Hintergrund rückt. Er macht die Leute stark, er richtet sie auf. Die Serie zeigt das in vielerlei Hinsicht. Jesus lässt sich helfen und hilft nicht nur.
Ja.
Und das ist natürlich gut gelungen.
Und das finde ich den entscheidenden Übergang. Man kann ja sagen, ja toll, das ist jetzt eine Community und die kann man in konzentrischen Kreisen denken. Jesus und die, die ganz da eng mit ihm wirklich da drumherum sind, der größere konzentrische Kreis, all die Gönnerinnen und Gönner, die Unterstützer, die Gastfreundschaft und alle möglichen Arten an Hilfe gewähren und schenken. Aber im Eigentlichen, im Kern ist natürlich deutlich, er ist der Sohn Gottes und natürlich weiß er da, was er verkündigt und so weiter. Da würde ich sogar fast sagen, das kann man sogar noch ein bisschen so, wenn man mit den Erkenntnissen auch der neuen Exegese herangeht, finde ich, das könnte man sogar noch ein bisschen steigern. Ein Jesus, der tatsächlich Hilfe in Anspruch nimmt. Ich nenne noch mal ein anderes Beispiel. Er fragt sich ja, ich bin eingeladen, in der Synagoge in Samaria die Schriftlesung zu halten. Dann lässt er Johannes zu sich kommen und sagt, du, was machen wir hier für eine Schriftlesung? Und sie haben nur die 5 Bücher Mose da und erstmal witzeln sie rum, was die da alles verpassen, weil es nur die 5 Bücher Mose sind irgendwie. Und dann sagen sie aber, naja, okay, was? Und dann wünscht sich, sagt Johannes, ja, die Schöpfungserzählung. Ne? Ja, und dann ist gut. Ne? Wenn man da noch weitergeht, was Jesus teilweise ja, und das ist ja das Interessante, von Frauen gelernt hat. Was er vom Glauben einer Frau gelernt hat, der er gesagt hat, also ich bin für die Kinder des Hauses Israels gekommen und sie antwortet, ja, und doch, die Hunde leben von den Brotkrümeln der Herren, die am Tisch essen. Und dann hat's bei ihm anscheinend Klick gemacht. Ne? Es hat bei ihm anscheinend Klick gemacht, als er von einer Frau gesalbt wurde. Er nimmt sich Jünger mit, weil er zum ersten Mal im Garten Gethsemane Angst hat, alleine mit Gott zu sein. Also auch an dieser intimen Stelle seiner Gottesbeziehung braucht er die Unterstützung. Wir könnten ein Beispiel nach dem anderen aus dem Neuen Testament herbeibringen jetzt, um deutlich zu machen, diese Art über Jesus zu denken, er ist doch der Sohn Gottes, spätestens an der Stelle redet ihm doch keiner rein, da ist doch klar, was er da macht, wie er verkündigt, wie er seine Gottesbeziehung gestaltet, wie er auch sich selber versteht als Messias und so. Nee, das finde ich stark, dass die das aufgenommen haben. Wegen mir hätten sie es noch einen Tick stärker machen können, aber ich halte mich da zurück, weil ich erst so zweite Staffel bin.
Ja. Da kommt noch viel. So, wir haben sie echt geliebt und gelobt bis jetzt. Es wird Zeit für Kritik, ne? Wir haben kritische Gedanken und die kommen jetzt unzensiert, würde ich mal sagen, ne? Müssen alle durch, müssen alle aushalten.
Ja, absolut.
Ja. Ach ja, nein, also wenn ich sagen müsste ja oder nein, würde ich ja sagen. Jeder soll sie gucken, ist eine Chance, ist wichtig, medial und so weiter. Der Theologe in mir weint manchmal bitterlich, das ist einfach so. Also
dem müssen wir jetzt nachgehen.
Logisch finde ich es manchmal so frustrierend und ich glaube, es hätte so viel besser werden können, hätte man gute Beratungen zugelassen. Und das ist fürchte ich die Grenze eines evangelikalen Milieus, was sich sicher ist, alles Entscheidende zu wissen. So, wir haben jetzt auch erfahren, so aus dem Team, wie das so ist. Also Dallas Jenkins hat die Idee und die Skizze und die Storyline und so weiter. Er lässt Leute mitschreiben, die haben aber keine Entscheidungsmacht. So, und dann gibt es zwei Kreise der Beratungen. Es gibt eine Beratung von jüdischen und katholischen und orthodoxen Theologen und von Zeithistorikern und so. So, aber die Storyline steht. Und die Storyline ist schwierig evangelikal. Punkt. So, und das werden wir jetzt so ein bisschen noch zeigen und durchdiskutieren an einzelnen Beispielen. Das erste Ding ist natürlich, wenn du Jesus verfilmen wirst, hast du ein Problem, du hast vier Drehbücher in der Bibel. Du hast vier völlig unterschiedliche Story. Und zwischen Markus und Johannes liegen nun mal Welten. Und jeder sollte in der Schule gelernt haben, es gibt die synoptische Aufbaulogik und es gibt die johannäische Aufbaulogik. Und die passen zusammen wie Feuer und Wasser. So sieht's nun mal aus. Und am Ende geht's nicht gleichzeitig. Und viele Projekte der Jesus-Verfilmung haben sich entschieden für Lukas, so der große Campus für Christus-Film, Matthäus, Pasolini oder haben sich irgendwo angelehnt. The Chosen versucht eigentlich doch eine Evangelienharmonie, so nennt man das, Evangelienharmonie. Möglichst alle Stoffe werden verwandt. Das ist 2000 Jahre lang gescheitert und es scheitert auch bei The Chosen grandios. So, weil am Ende des Tages geht's gar nicht, wenn man sich das mal anschaut, du hast im Johannesevangelium einfach eine Jesusgeschichte. Von Kapitel 1 ist für alle klar, Jesus ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, der Messias, er ist eins mit Gott. So, und es ist auch allen klar, die da sind und so, ne? Auch die Jünger von Anfang an und ob Nikodemus oder die Frau am Brunnen. Jesus hat im Johannesevangelium eine Botschaft, sich selbst, so als Weg, Wahrheit und Leben, als Licht und als Auferstehung. Er ist die ganze Botschaft, er ist der Sohn Gottes, der für die Menschen stirbt und aufersteht, um sie von ihren Sünden zu erlösen. Du hast bei den synoptischen Evangelien eine völlig andere Logik. Jesus tritt auf als Rabbi, als Prophet mit einer Botschaft, das Reich Gottes ist nah, Gott ist nah, prophetische Botschaft, sie wird in Gleichnissen erzählt, überwiegend in Gleichnissen, damit ist ein bestimmtes Ethos verbunden, der Gottesliebe und Nächstenliebe und es wird in Zeichenhandlungen, Wunder, Heilungen verkörpert und dann gibt's in der zweiten Hälfte bei den Synoptikern Kipppunkt, wo der innerste Kreis merkt, ja, ist es mehr als ein Prophet? So Messias-Bekenntnis, so aber im Inner Circle und dann geht's aufs Ende zu. Keine Harmonie der Welt kann das zusammenkriegen. Ja. So, was macht The Chosen? Es erzählt den Johannesaufriss. So, von der ersten Staffel an ist völlig klar und wird direkt ausgesprochen, Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist eins mit Gott, er ist der Erlöser. Jesus, als er zum ersten Mal Simon Petrus trifft, Andreas sagt zu Simon, guck mal, das ist der Messias. Jesus lächelt zustimmt. Es ist sofort alles klar. Es ist der Sohn Gottes am Ende und so. Du hast einen johannäischen Aufriss, der dann versucht, synoptische Stoffe einzubauen. Ja, wie soll das gelingen? Wie hast du das erlebt bis jetzt, in dem, was du gesehen hast?
Also ich habe das einerseits so erlebt, dass in der Darstellung, das haben auch viele positiv gesagt, das ist jetzt endlich mal ein menschlicher Jesus. Der wird gezeigt mit allen Emotionen, mit allen Reaktionen. Tatsächlich, das ist total stark. Das können wir auch durchaus nochmal lobend hervorrufen. Ich erlebe das aber so, das ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob cringe jetzt der richtige Ausdruck ist, aber du hast zum Beispiel diese eine Szene genannt. Er sagt sofort, ja, das Lamm Gottes, das die Welt, die Sünde der Welt trägt, hier ist der Messias. Die Reaktion von Jesus ist so, ja, okay. Und Simon Petrus ist also völlig noch auf Krawall gebürstet und denkt, hör mir auf mit dem Scheiß, ich habe ganz andere Probleme. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und bei mir löst das immer wieder so ein Gefühl aus, ich gehe mal sofort in die Vollen. Es hat für mich letzten Endes was Gnostisches. Und zwar was Gnostisches dahingehend, dass das immer das Gefälle einer sogenannten hohen Christologie ist. Hohe Christologie bedeutet, du setzt es ganz, ganz oben an. in der Gottheit. Und die Gottheit hat einen Logos. Und dieser Logos, das Wort, war ewig bei Gott. Das ist Johannes. Und der ist jetzt Mensch geworden. Und diese Geschichte, die erzählen wir. Wenn du da ansetzt, besteht immer die Gefahr, dass du dann doch nicht wirklich beim Menschsein ankommst. Und ich finde das in der Serie selber immer wieder so, dass nach ein paar Folgen, die man sieht, hat man irgendwie so den Eindruck, das Entscheidende ist ja schon entschieden. Das ist ja nicht wirklich eine echte Geschichte, die mir hier erzählt wird, sondern es läuft immer sozusagen, das göttliche Programm läuft in Jesus im Hintergrund ab. Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, mir ist das jetzt schon zweimal begegnet. An dieser einen Stelle, wo Johannes zusammen mit Jesus die Schriftlesung aussucht, da kommen sie auf die Schöpfungserzählung. Und das wird deshalb erklärt, das ist wie eine Art Rückblende, um deutlich zu machen, wie kam Johannes auf den Anfang seines Evangeliums. Im Anfang war das Wort und dann wird das schön parallel, der Schöpfungsbericht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach und dann ist es da. Und jetzt ist dieses ewige Wort, durch das alles geschaffen ist. Und dann lässt Jenkins Jesus allen Ernstes sagen, ja, die Geschichte weckt auch gute Erinnerungen. Ja, also jetzt mal allen Ernstes, das suggeriert dass dieser Jesus in diesem Moment in der Erinnerung ist, als durch ihn die Welt erschaffen worden ist, durch sein Wort. Oder ganz ähnlich, sie kommen vorbei an der Stätte, wo außerhalb Jerusalems gekreuzigt wurde. Und die ganze Art, wie Jesus auf diese Kreuze guckt, suggeriert einfach von Anfang an, er weiß natürlich, dass er dann in so und so vielen Monaten oder keine Ahnung, welche Zeit man ansetzen will, wird er dann auch da hängen. Und das löst bei mir immer wieder dieses Gefühl aus, was ich so gnostisch nenne. Denn die Kirche hat in den ersten Jahrhunderten, als die Kanonbildung ja diskutiert wurde, was gehört rein in die Bibel, was nicht, was ist wirklich, was ist echt, was und was fühlt sich irgendwie eigenartig an? Da hat die Kirche bestimmte Evangelien, das Kindheitsevangelium des Thomas-Evangelium,
Philippus, Aletheia, Wahrheit und diese ganzen.
Genau. Die hat man auch deshalb ausgeschieden, weil man Verdacht geschöpft hat, weil man gemerkt hat, wenn man das Kind Jesus jetzt bereits so darstellt, als hätte es alles gewusst, wenn man es bereits so darstellt, als hätte es Wunder getan, nee, da stimmt was nicht. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, die Synoptiker machen das ja wunderbar deutlich und ich finde das auch so ein einfaches Modell. 28, 29 Jahre hat Jesus nichts mit Messias am Hut gehabt. Und dann macht er die Erfahrung der Taufe und irgendwas ändert sich danach bei ihm. Und das ist das haben die Synoptiker. Und auch als dann sich langsam herauskristallisiert, oh, hier könnte was Messianisches sein, kommt dann nochmal dieser Bruch, das Bekenntnis des Petrus, wo den Jüngern, aber vermutlich auch Jesus selber dann langsam gedämmert hat, wenn wir so weitermachen, dann könnte Gewalt, dann könnte heftiger Widerstand kommen, der mich ins Leiden führt. Und erst an dieser Stelle der Evangelien nimmt Jesus sozusagen in sein Verständnis, ja, ich bin der Messias, eine messianische Bewegung, nimmt er den Gedanken des Leidens und Sterbens auf. Also das ist alles andere als gnostisch. Mhm. Da weiß der Vierjährige in Nazareth eben noch überhaupt nicht, dass er am Kreuz auf Golgatha sterben wird. Nun können wir alle nicht in das Selbstbewusstsein Jesu hineingucken. Mhm. Und gerade das ist ja eben, was ich jetzt kritisiere. Es ist gnostisch, immer schon meinen zu wissen, was Jesus jetzt sozusagen als Hintergrundfolie gedacht hat. Und das kommt an vielen Stellen, finde ich, da wird die Story auch widersprüchlich, weil du ständig denken musst, ja, alle wissen, worum es geht, alle wissen, wer er ist, aber so nach außen hin wird immer noch so gemauschelt und wird sich so zurückgehalten. Ja, und dann werden ja die Dinge mit reingenommen aus den Synoptikern, dann kommt dann irgendwann das Bekenntnis des Petrus, aber in dieser johannäischen Aufbaulogik, die von oben startet, macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn? Das prallt da storytelling-mäßig aneinander.
Das ist völlig läppisch auch. Also es ist bei den Synoptikern ja ein Durchbruch, ne? Und es ist ein Kipppunkt. Ja. Und danach kommen sofort Tod und Auferstehung, Ankündigung, Verklärung. Es ist der absolute Gamechanger bei allen Synoptikern. Bei also seit 4 Staffeln von morgens, mittags, abends ist Jesus der Messias und Gottes Sohn, der eins mit Gott und der inkarnierte Gott auf Erden. So, und jetzt fragt er die, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Ja, die labern alles Mögliche. Was sagt ihr eigentlich? Die gucken sich alle doof an. Hä? Und Jesus sagt ja, Simon sagt, du bist Messias. So. Und dann kommt Matthäus Evangelium, du bist der Fels, Petrus und so. Und danach, also sie merken es ja selbst, es ist jetzt ein Schwachsinn gewesen. Sie reden dann die Jünger und sagen, wieso ist er jetzt der Fels? Jeder von uns hätte das sagen können. Was soll das denn? Also es wird läppisch gemacht, weil es einfach Quatsch ist. Und es funktioniert nicht, es ist hier nicht kohärent, es ist dann auch geradezu peinlich, wie die Widersprüche im Storytelling versucht werden, so ein bisschen abzufangen. Aber es ist ein Widerspruch. So, und das ist das Ding. Ich glaube, der Anspruch bei Dallas Jenkins, was heißt, ich glaube, er sagt es, hieß Bible-believing evangelical. Er will authentisch sein, bibeltreu. So, es ist, soll bibeltreu sein. Wenn du der johannäischen Logik folgst, dann bist du zu Matthäus, Markus, Lukas nicht treu. Du bist es nicht. Und du kannst auch keinen Kompromiss finden. Ne? Also wenn du ein vegetarisches Gericht und ein fleischhaltiges Gericht zusammenbringst, dann hast du nicht beides, dann hast du ein fleischhaltiges Gericht. Wenn du einen alkoholfreien Cocktail und einen Cocktail mit Alkohol zusammenmischst, hast du nicht mehr beides. Du hast ein Getränk mit Alkohol. Punkt. So, wenn du Johannes und die Synoptiker mischst, die hohe Christologie, wo von Anfang an Jesus der Inkarnierte ist, und die Synoptiker, die einen Rabbi und einen Propheten zeigen, wo es am Ende die Erkenntnis gibt und mehr. So, dann hast du den synoptischen Aufriss komplett geschreddert. Und wenn du die Restversatzstücke da einbaust, sind es Cringe-Effekte, die du eigentlich gar nicht mehr kapieren kannst. Ja. So, und das würde ich auch sagen, das gehört dann auch wirklich zum großen Schaden der Serie. Es gelingt ihr leider so gut wie überhaupt nicht. Die öffentliche Botschaft Jesu nach den Synoptikern kann, auch nur ansatzweise zu zeigen. So, es ist immer schon die johannäische Botschaft, Jesus ist der Sohn Gottes, in die Welt gekommen, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Das von Staffel 1 ist das Storytelling. Ja, was ist dann mit Reich Gottes und mit den Gleichnissen und der Nähe Gottes und so? Es kommt hier und da, es macht nie Sinn. Am Ende denkst du immer, ja, Himmel und Hölle oder so, ne? Und es wird eben oft, also es entsteht überhaupt kein Bild der jesuanischen Botschaft aus den Synoptikern, geschweige denn der historisch-kritischen Forschung. Die wird zu 100% ignoriert. So. Und ich fürchte, das ist der Grund, warum diese Serie überall, wo Kirche, Universitätstheologie, wissenschaftliches Wahrheitsbewusstsein irgendwie ein Kriterium ist, die Serie wird dann als evangelikal abgeschrieben, weil sie auf dieser Ebene so gar nicht funktioniert und ehrlich gesagt auch entweder extrem naiv wirkt oder irgendwie auch so ein bisschen undurchdacht oder chaotisch oder so. Ne? Aber das ist ein Riesenproblem.
Ja, und wir haben echt Jahrhunderte und Jahrtausende lange Diskussionen über die Person Jesu Christi und dass eine Person, wenn sie so dargestellt wird, einfach auch nicht glaubhaft dargestellt werden kann. Das ist irgendwie wie so eine Art zweigeteilt. Das ist die uralte Problematik zwischen wahrer Gott und wahrer Mensch. Ne? Mhm. Und das kann man ja theologisch, wollen wir jetzt auch gar nicht großartig diskutieren, aber wo es ja mir drauf ankommt, ist, für die Darstellung der Person Jesu den Weg, den die da gewählt haben, tut der nicht gut. Die wird an manchen Punkten dann weniger plausibel. Das ist ganz ähnlich eigentlich. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Punkt, wo wir uns deutlich machen können. Auch gestern im Gespräch mit Lukas Furch hat er das auch gesagt. Also die hauptsächliche Kritik an der Serie kommt aus konservativ-fundamentalistischen Kreisen, aus eher, ja, liberaleren, progressiveren, offeneren, auch landeskirchlichen Kreisen, so jetzt sein Wording, kommt eigentlich kaum Kritik. Warum geht das an denen vorbei? Du hast den einen Punkt schon genannt, ne? Das ist einfach eine Tradition, die sich der historisch-kritischen Erforschung des Lebens Jesu und der Evangelien verpflichtet weiß, die auch um den Segen dessen weiß und die da nicht einfach hinter zurück kann. Und das Zweite jetzt, was ich kritisch finde, betrifft genau das. Ich setz direkt ein. Ich fand's total schön, Matthäus, dieser absolut wundervoll gespielte, krasse Typ und Zöllner, der Buchführung macht, der exakt ist und der für Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit steht. Und er wird beauftragt und er soll mal all das, was da läuft mit diesem Mann aus Nazareth und mit Simon Petrus und all den Jungs, das soll er mal ordentlich aufzeichnen. Und man sieht dann in den ersten Episoden, der läuft ständig mit einem Notizbuch rum. Und dann kippt das Ganze eben dahingehend, das ist jetzt zwar schön verknüpft, storymäßig, diese Gabe setzt er dann auch später ein und macht natürlich, wenn er da mit Jesus unterwegs ist, macht er auch ständig die Detailnotizen. Das Ganze dient aber nur zur Untermauerung der einen Aussage, so wie wir Jesus darstellen, ist das nun wirklich passiert. Wir haben hier eine Instanz, die hat das ganz genau aufgeschrieben. Wir haben Augenzeugen. Das wird ja dann hinterher sogar noch in Vorblenden wird das nochmal dargestellt, wie dann eben beim Schreiben der Evangelien Johannes mit der Mutter Jesu nochmal zusammensitzt und sie gemeinsam überlegen und so weiter. Und auch dort, wenn man ein bisschen eine Ahnung hat, wie komplex dieser Prozess gelaufen ist, wie lange das gedauert hat, wie groß der Abstand war zwischen was ist wirklich geschehen, das wäre der historische Jesus, und was ist der Christus oder der Jesus der Evangelien, der Christus des Johannesevangeliums, also und was hat dann die Kirche für einen Christus des Dogmas draus gemacht? Und wie groß ist der Abstand zwischen dem Christus des Dogmas und dem Christus, an den wir heute glauben? Also alle diese Christusse und Jesus, wenn man weiß, dass das ein echtes Problem und eine echte Herausforderung ist, dann ist das schon eine außerordentlich problematische Simplifizierung, wenn man jetzt einfach in der Serie selber schon diesen Authentizitätsanspruch deutlich machen zu können. Genauso wie wir Jesus darstellen, ist das auch passiert. Ja. Da muss man einfach sagen, nee, ist es nicht.
Ja. Ja, und es haut auf mehreren Ebenen eben auch nicht hin. Ne? Also die These, dass Matthäus der Autor des Matthäus-Evangeliums ist und schon mitschreibt, während es passiert. Und dass Johannes, der Sohn des Zebedäus, Autor des Johannes-Evangeliums ist und immer mitschreibt, wenn johannäische Sätze kommen. Ja. Das ist keine biblische Idee. Das steht über Johannes, Sohn des Zebedäus, nicht im Johannesevangelium. Und noch viel weniger hat Matthäus, der Zöllner, irgendwas zu tun mit diesem Evangelium. Das sind Ideen aus dem 2. Jahrhundert, 3., 4. Jahrhundert. Es ist kirchliche Überlieferung, die in der historischen Forschung extrem weitgehend nicht für verlässlich gehalten wird. Warum halten die das nicht verlässlich? Ist das liberale Ideologie? Sie halten es nicht für verlässlich, weil es mit den Texten nicht zusammenpasst. Nehme man doch einfach mal Lukas Evangelium, Lukas 24, Emmaus Jünger. Jeder kennt die Geschichte. Jesus ist mit denen unterwegs. Jesus fragt, was war so los? Habe ich irgendwas verpasst? Und so, sie sagen, hast du nichts mitgekriegt? Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie unsere hohe Priester ihn ausgeliefert habe, dass er zum Tode verurteilt würde, wie sie ihn gekreuzigt haben. So, Lukas hat eben historisches was Lukas hier beschreibt, das ist zu Lebzeiten Jesu das Bild. Jesus, ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. So, und wenn du das Johannesevangelium liest, musst du dich irgendwie entscheiden. Musst du dich entscheiden, stimmt das, was Lukas zeichnet hier als Bild des historischen Jesus? Oder war es ganz anders? So, und da sind nur 99,9% der Forschung der Meinung, Johannes ist nicht einfach ein Roman. So, es hat Anhaltspunkte an der Geschichte. Und es ist immer eine theologische Vertiefung von Überlieferungsstücken, die dann aber wirklich vertieft werden zu Gottheit, Präexistenz, Menschwerdung, Einheit mit Gott, die so nie und nimmer Teil der jesuanischen Verkündigung waren. Warum nie und nimmer? Weil die ganzen synoptischen Überlieferungen einfach nicht dazu passen. Punkt. So, und es macht Sinn, es so zu sehen und dann das Ganze so zu drehen, dass Johannes und Matthäus aber selbst dabei war und das mitgeschrieben haben und dass Johannes immerhin mit der Mutter Jesu, Maria, sich zusammengesetzt hatte und sie hat das auch nochmal alles gescannt und dass Matthäus sich mit Maria Magdalena trifft und sagt, hier, guck mal, erste Auflage meines Evangeliums, aber du sollst auch nochmal drüber gucken. Ja. Es ist eine Authentizitätsfiktion und das ist leider einer der unangenehmen Eigenschaften evangelikaler Theologie. Also diese Idee, so wie wir es sagen, ist es wahr und es ist auch historisch richtig und wir können es apologetisch auch irgendwie zeigen und andere Stimmen ignorieren wir einfach komplett, wir stellen das auf Null, wir nehmen es gar nicht ernst. Das ist leider in The Chosen eingeflossen und das ist ideologisch. Das ist eine Ideologie der Bibeltreue, sie wird den Texten nicht gerecht, sie geht selektiv auf die Überlieferung ein und sie schafft einen Einheitsbrei, der weder von der Story und der Botschaft her überzeugt, noch in irgendeiner Weise historisch ernst zu nehmen ist. Und diese Fehler hätte man abmildern können durch mehr Beratung, hat man nicht gemacht, schade.
Ja. Thorsten, das letzte, oder es gibt noch einiges, was wir sagen müssen. Wir müssen uns ein bisschen hier an die,
Richtung Fazit
an die
kommen,
Zeit halten. Es ist ganz genau, ähnlich, ganz genau. Ähnlich die Spannung zwischen Johannes und den Synoptikern. Die Reichgottesverkündigung, alles, was in The Chosen dann passiert und auch alles, was aus den drei anderen Evangelien importiert wird, hat eigentlich immer nur ein Ziel, dass die Leute erkennen, er ist es. Ne? Also es geht immer um die Person Jesu und bei den Synoptikern, es ist einfach schwierig. Das große Thema von Jesus, und da ist sich die Jesusforschung nun ausnahmsweise auch mal einig, ich meine, das dürfen wir ja auch zugeben, dass niemand heute wirklich in der Lage ist zu sagen, so, das ist der wahre Jesus, ja. Would the true Jesus please stand up? Passiert nicht, passiert auch in keinem Buch und trotzdem gibt es in diesen unterschiedlichen Wellen, in der ersten, zweiten, dritten, manche sprechen von der vierten Suche nach dem historischen Jesus, wir sind irgendwie doch ein Stück weitergekommen, das muss man einfach mal zugeben und bitte korrigier mich, aber wo die Leute sich und wo wir uns einig sind, das große Thema Jesu ist das Reich Gottes und dieses Reich Gottes wird kommen, aber es ist schon hereingebrochen und alles, was Jesus tut, dient dazu, den Menschen eine Erfahrung der Nähe, der Liebe, der Menschenfreundlichkeit und Zugewandtheit und auch des Heils Gottes, dieser heilenden Herrschaft Gottes zu gewähren. Und das reibt sich eigentlich total. Das wird alles irgendwie enthüllt. Das wird ausgeleert, weil es dient, alles nur dazu deutlich zu machen, Jesus ist es.
Genau. Ja, und auch das sind heute so Sachen, nicht? Jesus wäre nicht gekreuzigt worden, nur weil ein paar Juden finden, seine Nase gefällt uns nicht. Ne? Also Römer kreuzigen nicht einfach irgendwie Menschen, weil irgendein Pharisäer das gern so hätte, sondern er wird gekreuzigt, weil er wahrgenommen wird als sozialer, politischer Aufrührer. Er hatte eine Botschaft, die sozial einfach auch Ausbeutung, Gewalt, Macht in Frage stellt. Es ist eine Botschaft des Friedens, der Gewaltlosigkeit, der Gerechtigkeit, des Empowerments, der Zuwendung zu den Armen, zu Unterdrückten, den Kranken. Es entsteht eine Gemeinschaft. Das ist aus römischer Sicht irgendwann wirklich eine Bedrohung, eine Volksbewegung und dann bringen sie ihn um. So, und diese soziale Seite des Evangeliums, der Reichgottesverkündigung, kommt immer nur in Schrumpfbeständen zur Geltung. Schon Staffel 1 Gespräch mit Nikodemus. Was willst du jetzt machen? Jetzt hast du da einen Johanneslein, da bleiben sie bei, habe ich total Frieden drüber. So, aber dann fragt Nikodemus selbst nochmal nach Reich Gottes. Und ist das nicht irgendwie was mit Rom und für die Armen und Veränderung? Und Jesus sagt, nö, also ich habe eigentlich mit der Welt keine Ideen.
Ja.
Es geht eigentlich um Vergebung der Sünden und Erlösung zum ewigen Leben.
Ist nicht von dieser Welt, dieses Reich. Ist ein ganz anderes.
Ist ein bisschen arm, ne? Ja. Also gerade das Johannesevangelium hat ja dieses Gefälle, einseitig Bruderliebe. Und es ist Johannesevangelium, bedrängte Gemeinde. Sie haben gerade nicht den Kopf für die soziale Botschaft des synoptischen Jesus. Kann man historisch alles erklären. Aber in so einer Geschichte das wegzubügeln und Jesus zum Erlöser der Seele zu machen, naja, das ist eben Billy Graham 60er Jahre. Das ist nicht mal Lausanner Bewegung. Ja, also dieser Höhenzug der evangelikalen Bewegung, der denkbar gewesen wäre, leider nicht. Ne? Es ist eine Erlösungsbotschaft. So ist es. Trotzdem ein bisschen möchte ich jetzt, sagen wir, ein bisschen lang kritisiert. Wir waren vorher auch sehr lieb, ne? Erinnert euch. Ich würde einfach auch mal stark machen, es sind so nette Easter Eggs. Also Frauen. Frauen werden in einer Breite und Vielfalt gezeigt. Das ist schon schön. Das ist wirklich gut. Man kann kritisieren, Maria Magdalena, wird sie nicht doch so ein bisschen wieder Richtung Prostituierte geschoben und so? Nicht so ganz, mehr so Alkoholproblem, Besessenheit ist irgend so eine Mischung, Gosse, Alkohol, Rückfall, instabil und so. Also kann man kritisieren, aber was ja nun wirklich deutlich wird in der Serie, sie hat das tiefste Verständnis dafür, wer Jesus ist. So, das haben wir in den Evangelien nur andeutungsweise. Witzigerweise gibt's Überlieferungen dafür. Du hast vorhin Gnosis negativ. Gnosis hat absolute Probleme, ist doketistisch, ist theologisch schwierig, aber Gnosis ist ambivalent. Gnosis ist die Richtung im späteren Christentum, die total kritisch ist gegen diese Amtsgewalt der Priester, der Bischöfe, der Hierarchie. Gnostische Texte machen Frauen stark. Hm. Es gibt ein Evangelium von Maria von Magdalena, da ist sie fast die Gegenspielerin zu Petrus, der Jesus zugesteht, sie hat die tiefere Erkenntnis. So, es gibt ein wunderbares progressives Easter Egg. Der alte Matthäus trifft die alte Maria von Magdalena. Matthäus hat sein Evangelium, gibt's ihr? Und sagt, ich habe übrigens auch was geschrieben, ich habe auch ein Evangelium geschrieben. Und er sagt, also ich möchte es lesen. Ich bin gespannt oder so. Das fand ich super witzig, weil das ist eine völlig unevangelikale Idee. Ein gnostisches Evangelium, was es wirklich
ein gibt. Ein Apokryphe.
Nein, und es ist nicht historisch. Es gibt kein Evangelium von Maria von Magdalena, Punkt. Es ist zweites Jahrhundert, es ist Gnosis. Aber tatsächlich ist in der kritischen Forschung die Idee da, es könnte sein, dass in der Gnosis Erinnerung an die starke Stellung von Frauen aufbewahrt wurde und die in der Reichskirche verdrängt worden sind. Das könnte historisch sein. Und eben wirkliche historische Jesusforschung sagt nie so war's. Sie sagt immer wahrscheinlich, unwahrscheinlich und alles andere dazwischen auch. Das ist eigentlich so. Und dass die Serie dafür nicht so einen Sinn hat, das ist das Kritische. Dass sie aber eben auch jetzt, es ist kein komplett evangelikaler Jesus. Mir ist er zu evangelikal, aber es ist so viel im Einzelnen gelungen, auch wenn ich das Ganze oft schwierig finde. Viele Einzelteile sind grandios gelungen, sind eine große Bereicherung. Ich habe mir ziemlich oft ein Tränchen aus den Augen oder sogar von der Wange gewischt. Und die Erfahrung sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen, wenn einem die ganze Jesus-Sache irgendwas bedeutet.
Ja, damit bist du eigentlich schon übergegangen hier zu unserem Schluss. Oder was nehmen wir mit, Thorsten?
Tja. Ja, was nimmst du mit, Andi? Du hast ja viel Schönes noch vor dir, ne?
Aber bis jetzt. Ich hab ein bisschen was vor mir, ne? Ja. Also einerseits muss ich echt sagen, ich hatte so einen Effekt wie bei Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe hab ich auch gelesen und als dann das Ganze auf die Leinwand kam, habe ich oft gedacht, ja, das stimmt, also das Bild auf der Leinwand stimmt in einer erstaunlichen Weise überein mit dem Kopfkino in mir, ne? Hm. Das ist mir jetzt auch so gegangen. Also ich würde mal sagen, ich kenne die Jesus-Geschichten recht gut und ich habe natürlich meinen eigenen Jesus. Ich habe meine eigene Konstruktion und das ist jetzt auch eine Konstruktion. Und das ist mir auch völlig klar, dass da keiner behaupten kann, so war es jetzt wirklich. Aber die Frage, so könnte es gewesen sein. Und das finde ich für mich schön. Also ich finde es durchaus anregend. Ich finde es für meine Vorstellung, wie könnte das gewesen sein mit Jesus, finde ich das total schön. Und es geht sogar noch weiter. Ich würde sagen, ich habe so ein bisschen angefangen, so eine Erfahrung von zweiter Naivität zu machen. Ne? Also ich komme ja auch erstmal aus so einer ganz engen, intimen Jesus-Frömmigkeit und Jesus und ich gegen den Rest der Welt. Und die Bibel spielt da eine total wichtige Rolle. Das ist dekonstruiert, das ist durch das Feuer der Kritik eine große Verunsicherung. An welchen Jesus glaube ich denn eigentlich heute, wenn ich mir mal angucke, was es da für Konzepte in der Kirchengeschichte und auch im Neuen Testament. Und ich habe keinen Zugriff auf den wahren Jesus. Aber, dass ich jetzt so, wie du auch sagst, ich bin total angerührt worden. Ich hatte Tränen in den Augen und ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren. Ja, Und was ist, wenn da wirklich also eine Person war, historisch gesehen, die eine so außerordentliche Wirkung auf Menschen gehabt hat, dass Menschen heil geworden sind. Und es hat bei mir nochmal so ein tieferes Vertrauen, auch eine tiefere Nähe zu diesem Jesus ausgelöst, die aber jetzt reflektiert ist. Also es ist eine zweite Naivität. Es ist nicht mehr so der kindliche Glaube, der da alles eins zu eins für bare Münze nehmen kann. Ich vermute, dass ein bisschen so ein Abnutzungseffekt jetzt bei mir sich schon eingesetzt hat, weil es kommt immer dasselbe Strickmuster, ne? Einzelne Personen mit ihrem Schicksal, mit ihrem Leid werden toll eingeführt und dann wartest du so auf den Moment, so nach dem Motto, wenn du wüsstest, wen du da vor dir hast, wenn du wüsstest, was der gleich mit dir macht, dieser Jesus aus Nazareth, und das feierst du ein paar Mal ab, bist davon also teilweise sehr mitgenommen und zutiefst berührt. Aber das ist so ein Abnutzungseffekt, dass ich denke, naja, wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich es dann irgendwann auch vielleicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Ende dranbleibe, vermutlich schon. Aber der krasseste Punkt ist für mich, dass ich jetzt, als ich gestern Abend auch nochmal geguckt habe, gedacht habe, naja, schön ist es, aber in meinem eigenen Leben vermisse ich es ein bisschen. Also was würde ich geben, wenn dieser Jesus heute so Wirklichkeit wäre, dass ich mit ihm hier in Zürich ins Elend einer Onkologiestation gehen könnte und ich würde das mal erleben, dass da Menschen wirklich geheilt werden. Ne? Und da bin ich bei diesem garstig breiten Graben, der ja auch der Auslöser dafür war, dass man mal gesagt hat, ja, wer ist dieser Jesus wirklich gewesen, an welchen Jesus können wir heute glauben und was waren die ganzen Christusse der Kirche? Da merke ich schon, boah, also bin ich nicht fertig. Ich empfinde das schon auch als bedauerlich und denk, schön wär's, wenn dieser Jesus heute so Wirklichkeit wäre. Da hadere ich auch ein bisschen mit dieser Serie.
Ja, nee, verstehe ich auch. Und ich weiß leider auch zu viel, um das Ganze respektieren zu können in der Grundidee. Aber ich weiß nicht zu viel, um viele Einzelheiten mir zu Herzen zu nehmen und sie rühren mich an. Und es sind viele, viele Goldkrümel versteckt in dieser großen Geschichte. Und die Grundidee ist ja zu zeigen, wie Menschen durch die Begegnung mit Jesus verwandelt werden. So, das passiert wirklich. Dafür muss man nicht mehr evangelikal sein. So, ich habe Interviews gesehen mit der Schauspielerin von Maria Magdalena, die ist so linksliberal-christlich. So, und gar nicht evangelikal, aber sie sagt, sie berührt es total, wie Menschen durch die Kraft der Liebe in einer tiefen Begegnung verwandelt werden. Und das nimmt sie mit und das ist für sie christlich. So, und das kann da jeder rausglauben, da muss man sich nicht auf das Ganze einlassen. Diese Erfahrung, das können doch viele machen, das machen auch viele. So 1 Milliarde sind viele Menschen, viele Menschen nehmen da irgendwie was mit. Ich glaube, da könnte man auch in skeptischeren Gefilden Kirche, Unitheologie auch mal ein bisschen mutiger sein und sagen, wenn die eine Serie drehen, wo kaum einer evangelikal ist von den Schauspielern, ja, dann können wir als liberale Kirche das auch mal ein bisschen wohlwollender anschauen. So, und wenn uns was nicht gefällt, wer hindert uns eigentlich, irgendwann auch mal eine Jesus-Serie an den Start zu geben? Darauf hätte ich nämlich auch Lust.
Ja.
Irgendwann
ja.
mal eine Jesus-Serie, die theologisch gut beraten ist, zu sehen. Aber naja.
Ja, ja. Und dann eben auch der Fragen nachzugehen, muss man da irgendwie theologische Zugeständnisse machen, dass dieser Jesus eine Figur ist, bei der du andocken kannst, an die du vielleicht sogar glauben kannst, wo du echt sagen kannst, er ist der Christus, wo Gott sich in einzigartiger Weise erschlossen hat. Oder bleibt es dann dabei, dass das, was ich heute so eigentlich so bedauerlich finde, dass in manchen Teilen von Theologie und auch der vielen Kirchen weltweit einfach nichts übrig geblieben ist von diesem Jesus. Er ist komplett demontiert worden und das ist keine Figur, an die man glauben kann. Aber wir sind nach wie vor Christen und ich finde das auch für die reformierten Kirchen in der Schweiz einfach wichtig, dass wir eine reflektierte, eine lebendige, auch eine gewisse Begeisterung, ein Berührtsein von diesem Jesus haben, wo wir auch dementsprechend drüber sprechen können. Ne?
Ja.
Also von daher Empfehlung an alle, egal von woher kommen. Wir finden The Chosen, da muss man sich mal dran wagen und das muss man sich mal geben.
Und sie verfehlt Jesus, wie bis jetzt jeder Film und jedes Buch und jede Predigt Jesus verfehlt. So ist es halt mit Gott. Ja. Und daran in Würde zu scheitern, ist das Höchste, was Menschen schaffen können. Ja, und das schafft The Chosen auch und oft mit Bravour.
Ja, sehr cool, sehr cool. Und was für ein Glück, dass unser Glaube nicht von allen möglichen theologischen und dogmatischen Korrektheiten abhängig ist. Sonst wäre es mit Glauben gar nichts. Bitte, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt bis zum Ende tapfer durchgehört habt, dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Und es würde uns freuen, wenn das mit den vielen Kommentaren von euch nicht abreißt. Auf reflab.ch haben wir Kommentarfunktionen. Wir haben natürlich auch auf den Social Media die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Tut uns den Gefallen. Ihr habt gemerkt, wie wichtig und stimulierend das auch für uns ist und wie eure Kommentare unseren Podcast hier über The Chosen gestaltet haben. Wir verabschieden uns für diesmal und wünschen euch gute 2 Wochen, bis wir uns wiederhören.
Macht's gut. Ciao.